Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Wer zur Eigennutzung kauft, ist leider der Dumme, ist in der aktuellen Betrachtung aller Implikationen völlig richtig. Und zwar selbstgenutzte Immobilien werden komplett anders besteuert als vermietete Immobilien. Und damit hat das natürlich auch drastische Konsequenzen für die Renditen und Gewinne, die ihr damit erwirtschaften könnt. Und das Ganze hat der Michael Vogtländer für uns ausgerechnet. Darüber wollen wir heute sprechen und hier sind die Fragen im Einzelnen. Wie werden selbstgenutzte und vermietete Immobilien in Deutschland besteuert? Das IW hat Musterrechnungen dazu durchgeführt. Was ist der Hintergrund? Was sind die Kernergebnisse der Analyse? In welchen Regionen sind die Vorteile für Vermieter besonders groß? Was sind die Konsequenzen der steuerlichen Ungleichbehandlung? Sollte man also Vermieter nun stärker besteuern? Oder welche Schlussfolgerungen sollte die Politik daraus auch ziehen? Und natürlich, was folgt daraus und was bedeutet das alles für unsere Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage. Und heute haben wir ein Thema zu fassen, das natürlich den ein oder anderen so ein bisschen unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen lassen wird. Nämlich ist derjenige, der seine Immobilie selber kauft und bewohnt. Man stelle sich vor, man kauft eine Immobilie zur Eigennutzung, ist der am Ende gekniffen, weil er total benachteiligt wird. Darüber wollen wir heute reden und natürlich nicht nur populistisch, sondern aber auch ein bisschen. Das muss schon auch sein bei dem Thema. Aber für die mit Euphemismen gesegnete Kommunikation in diesem Podcast ist unser Herr Hochwohlgeboren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft zuständig. Ich begrüße dich hier bei uns im Podcast, lieber Michael. Hallo.
Hallo Hauke, grüß dich.
So, jetzt versuchen wir das ganze Thema nicht ganz so krass zu benennen, wie es denn eigentlich tatsächlich ist. Und deshalb lass uns erstmal anfangen, wo die Grundlagen schlummern, nämlich wie werden denn eigentlich selbstgenutzte und wie vermietete Immobilien in Deutschland besteuert?
Genau, also fangen wir vielleicht mal an mit dem vermieteten Wohneigentum. Ich glaube, viele der Hörer und Hörerinnen sind ja auch Kapitalanleger, aber vielleicht will es manch einer auch erst werden. Und die Grundlagen der Besteuerung sind eigentlich so, dass man die Immobilie kauft, ganz klar. Aber man kann dann eben Kosten abschreiben, also zum Beispiel die Abschreibung auf den Gebäudewert. Ja, das heißt also, ich kann Abschreibung von bei Bestandsimmobilien von 2%, bei Neubauimmobilien aktuell aufgrund der degressiven AFA von 5% geltend machen. Das ist auf den Gebäudewert. Dazu kann ich eben auch meine Kosten geltend machen. Das sind zum Beispiel Kosten für die Renovierung, ja, bis zu 15% der Renovierungskosten und auch Sanierungskosten oder wenn die Sanierungskosten bis zu 15% der Erwerbskosten ausmachen, kann ich die direkt abschreiben. Das ist also auch steuerlich mindernd. Und natürlich kann ich die Zinsen auch steuerlich geltend machen als Kosten. Aber ich muss natürlich gegenrechnen die Mieteinnahmen, die ich habe. Ja, typischerweise stellen wir aber fest, gerade in den ersten Jahren hat man eher steuerlich ein negatives Ergebnis. Ja, das heißt, man macht steuerlich gesehen mehr Verluste als Gewinne. Das heißt, das Ganze mindert die steuerliche, die Besteuerung. Und dann eine Besonderheit, eben nach 10 Jahren kann man steuerfrei veräußern. Ja, das heißt, man kann eben muss den Veräußerungsgewinn nicht besteuern. Das ist also die Grundlage für die vermietete Immobilie in aller Kürze. Beim selbstgenutzten Eigentum ist es nun anders. Warum ist es anders? Theoretisch könnte man ja auch da sagen, ich besteuere die gesparte Miete und kann dafür aber alle Kosten geltend machen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, weil man einfach festgestellt hat, naja, diese gesparte Miete zu erheben ist relativ schwierig. Also ich müsste dann ja vergleichen, was wäre die Marktmiete, die ich bezahlen müsste. Und da es zum Beispiel bei Einfamilienhäusern wenig Vergleichsobjekte gibt, ist das schwierig, tendenziell auch sehr streitanfällig. Deswegen hat man irgendwann gesagt, naja, dann besteuern wir doch die selbstgenutzte Immobilie einfach wie ein Konsumgut. Das heißt, so wie ich ein privates Auto kaufe und steuerlich nichts damit zu tun habe, so ist das bei der selbstgenutzten Immobilie auch. Ich kaufe aus bereits versteuertem Einkommen und habe dann mit der Steuer nichts zu tun. So, und gerade weil aber in den ersten Jahren typischerweise über die Abschreibung und über die Kosten ein negatives steuerliches Ergebnis zustande kommt, man gleichzeitig aber oftmals Wertsteigerung hat, ist es die Kombination aus dieser steuerlichen Verrechenbarkeit plus eben die steuerfreie Veräußerung oft vorteilhafter. In der Vergangenheit gab es als Ausgleich dann für den Selbstnutzer sowas wie die Eigenheimzulage. Ganz früher konnte der Selbstnutzer auch tatsächlich selber teilweise Abschreibungen geltend machen oder auch Schuldzinsen abziehen. Das hat man alles abgeschafft. Und deswegen haben wir tatsächlich heute eine Situation, wo man einfach sagen muss, naja, der Selbstnutzer stellt sich oft deutlich schlechter als der Vermieter.
Die Logik ist also, und da kommen wir vielleicht auch mal zu dem politischen Dilemma in der Geisteshaltung, wer sich ein Eigenheim leistet, also eine selbstgenutzte Immobilie, der sollte das tun wie ein Designeranzug, ist ein Konsumgut, das wird abgewohnt und mit Vorsorge fürs Alter hat das eigentlich nichts zu tun, weil es ist ja ein Konsumgut. Also das ist ja dann die Logik der Besteuerung, richtig?
Richtig, die Lebenswirklichkeit ist aber ja eine andere. Also wir stellen schon fest, dass die selbstgenutzte Wohnimmobilie schon als Altersvorsorge taugt. Ich spare mir die Mietzahlung später, ich kann die Immobilie auch einsetzen, wenn ich beispielsweise nochmal mehr Geld brauche. Ich kann sie also nochmal beleihen, ich könnte sie verkaufen. Und all das ist natürlich ein starker Vermögensgegenstand. Ja, und wir haben ja in einer Untersuchung auch mal festgestellt, diejenigen, die selbstgenutztes Wohneigentum haben, die haben deutlich seltener eine Rentenlücke als beispielsweise Mieter, weil die Mieter in der Regel einfach weniger sparen als die Selbstnutzer. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von guten Argumenten, warum wir eigentlich mehr Wohneigentum, selbstgenutztes Wohneigentum auch haben sollten. Steuerlich findet das aber keinen Niederschlag. Ja. Und es ist ja auch ganz interessant, wie die Diskussionen verlaufen sind. Also wir haben, wie gesagt, dieses Dilemma hat man ja frühzeitig auch mal erkannt. Also in den 80er Jahren beispielsweise, da gab es dann auch noch eine Abschreibung. Ja, und dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, diese Abschreibung für den Selbstnutzer, davon haben ja vor allen Dingen diejenigen was, die viel Steuern zahlen. Die sparen ja dann entsprechend mehr. Also hat man gesagt, das ist ja unfair. Ja. Also hat man irgendwann gesagt, dann führen wir doch die Eigenheimzulage an. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Abschreibung, sondern wir haben einen Pauschalbetrag, der dann nach der Familiengröße gestaffelt ist. Ja, also mit extra Kinderkomponente. So, und dann hat man irgendwann in den 2000er Jahren gesagt, warum sollen wir denn jetzt Menschen, die Wohneigentum erwerben können, einen Pauschaltransfer geben? Das können wir doch abschaffen. Ja, und da gab es nie wieder eine vergleichbare Regelung. Es gab nochmal das Baukindergeld, bisschen schlechter, aber jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo der Selbstnutzer überhaupt keine Unterstützung mehr hat. Und das rächt sich jetzt in der Attraktivität des selbstgenutzten Wohneigentums.
Ja, so eine Eigentumswohnung ist halt am Ende wie ein Designeranzug. Ihr habt eine Musterrechnung durchgeführt und vielleicht kannst du uns erläutern, was ist der Hintergrund?
Genau, also man muss sagen, Musterrechnung heißt immer natürlich, es sind nicht, also es sind keine realen Fälle in dem Sinne, sondern es soll erstmal nur deutlich machen, wohin die, wie eine Vergleichbarkeit schaffen. Ja? Also man stelle sich vor, man kauft eine Immobilie und dann überlege ich mir, ich ziehe selber ein oder ich entscheide mich, ich vermiete die. Ja, so und deswegen ist in beiden Fällen sind die Werte gleich. Also wir haben hier im Muster, im Standardbeispiel unterstellt, wir haben 300.000 Euro Kaufpreis, dann gibt es eben Nebenkosten, die ich zahlen muss, Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer wie in NRW, das sind nochmal 24.000 Euro, ist ja schon ein ganzer Batzen Geld. So, und das muss ich dann eben finanzieren. Ich habe 20% des Kaufpreises als Eigenkapital, muss dann entsprechend Kredit aufnehmen zu den aktuellen Konditionen, 3,7%, und dann unterstelle ich eine Brutto-Jahresmiete von 4% des Kaufpreises, also eine Mietrendite von 4%. Und dann unterstelle ich noch Mietsteigerung von 1% pro Jahr und Wertsteigerung von 3% pro Jahr. Ne? Da gibt es so Instandhaltungskosten, den AFA-Satz, Grenzsteuersatz 42% und dann die Überlegung, was passiert jetzt nach 15 Jahren? Nach 15 Jahren entscheide ich mich jetzt, die Immobilie zu verkaufen. So, und wer stellt sich dann besser und wer stellt sich schlechter? Und ausgehend von diesem Standardmodell haben wir dann aber natürlich auch noch überlegt, was passiert, wenn wir die Variablen verändern, wenn der Zins sinkt, wenn die Mietrendite sich verändert, und in dem Sinne dann eben eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, unter welchen Bedingungen ist dann tatsächlich die selbstgenutzte Immobilie oder eben die vermietete Immobilie besser.
Und? Hau raus. Was sind die Kernergebnisse? Was, wer gewinnt?
Genau. Also nach unserem Standardbeispiel hast du mit der selbstgenutzten Wohnimmobilie eine Rendite von 5%. Ja, 5% Rendite pro Jahr. Das fußt natürlich auf den Wertsteigerungen, die du da realisierst. Teilweise eben auch den Mietsteigerungen über die Zeit. Aber das ist quasi die Benchmark. Ja, also ohne steuerliche Effekte hast du 5%. Wenn du jetzt die gleiche Immobilie, Bestandsimmobilie, aber vermietest, kriegst du eine Rendite von 7,1% raus. Ja, ein Treiber, wesentlicher Treiber dafür sind die Renovierungskosten von 36.000 Euro, die wir unterstellt haben. Die kannst du eben steuerlich direkt geltend machen im ersten Jahr. Das macht natürlich ganz schön viel aus, aber auch die Kombination aus den steuerlichen Verlusten, die du realisierst, und der steuerfreien Veräußerung macht eben den Unterschied aus. Also 7,1% pro Jahr im Vergleich zu 5%. Das ist schon mal deutlich. Und dann noch deutlicher ist es beim Neubau. Wir haben da die Mietrendite ein bisschen reduziert auf 3%. Dann kommst du bei der selbstgenutzten Immobilie, da haben wir keine Renovierungskosten, dann kommst du auch etwa wieder auf 5,1% Rendite. Und bei der gleichen Immobilie, Neubauimmobilie, würdest du dann auf 9,1% Rendite kommen. Ja, also deutlich mehr noch, einfach deswegen, weil die degressive AFA entsprechend einen größeren steuerlichen Verlust ermöglicht in den ersten Jahren. So, und dann kann man mit den Annahmen rumspielen. Also, aber es ist tatsächlich erstaunlich, du müsstest schon einen extrem niedrigen Zins haben, also deutlich unter 1%, dass sich das dreht, ja, unter sonst gleichen Annahmen. Dann hast du tatsächlich einen gewissen Vorteil bei der Selbstnutzung. Oder wenn du einen extrem niedrigen Fremdkapitalanteil annimmst. Also wenn du quasi aus dem Cash bezahlst, dann stellst du dich als Selbstnutzer besser. Aber schon ab 20% Fremdkapital stellt sich der Vermieter besser. Ja, und das ist natürlich schon extrem. Und natürlich ein Einflussfaktor ist auch die Mietrendite. Und da sind wir ein bisschen auf die regionalen Unterschiede gestoßen, die wir haben. Denn wir haben natürlich bundesweit auch sehr unterschiedliche Mietrenditenniveaus, je nach Region.
Okay, zu den regionalen Unterschiedlichkeiten und welche besondere Vorteile haben, kommen wir gleich. Die eine Frage sei noch erlaubt, zwischenzuschieben. Wäre es denn dann das Beste, meine Immobilie zu vermieten und selbst zur Miete zu wohnen? Also das ist ja dann weil das ist ja dann im Neubau ein Nettounterschied von 4%, und im Bestand habe ich einen Nettounterschied von 2%. Das heißt, selbst diese Perspektive müsste eigentlich Sinn machen, oder?
Genau, das ist ja eigentlich die Quintessenz. Das heißt, steuerlich macht es auf jeden Fall Sinn, dass du selber mietest und deine Immobilie vermietest. Ja, das ist die, ich meine, du musst ja irgendwo wohnen, ja, und wenn die Selbstnutzung eben so unattraktiv ist und jede Vermietung eigentlich attraktiver ist als die Selbstnutzung, ja, dann heißt das letztlich, du bist selber Mieter und solltest dann gleichzeitig vermieten.
Ja, das ist wieder eine der vielen Stilblüten unseres Steuersystems.
Also das beste Modell wäre für uns beide, also jeder kauft die Immobilie und wir vermieten dann an den anderen.
Ja, genau. Also ich kaufe dein Haus, du kaufst mein Haus und dann vermieten wir uns gegenseitig, haben wir beide beigewonnen.
Genau, und wir setzen die Miete aber auf das niedrigste Niveau. Dann machen wir natürlich noch ein paar steuerliche Verluste damit.
Ja.
Ist auch nicht verkehrt.
Ja, okay, aber und ich wollte auch noch, also das ist jetzt mal einfach nur sozusagen strukturell ein Problem im Steuerrecht, aber ich wollte auch noch auf etwas anderes hinaus, weil wir ja immer sagen, oder weil ich vor allen Dingen immer sage, wir haben im Immobilienmarkt den reguliertesten Markt, den es eigentlich gibt. Die Preisbildung kann ja frei nicht stattfinden, weil wir überall Restriktionen haben. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass der Unterschied im Neubau zum Bestand 2% ausmacht aufgrund der degressiven AFA in den Anfangsjahren, dann kann man da schon sehr gut ablesen, wie groß der Effekt an steuerlichen Eingriffen ist. Ne? Also da finde ich, sieht man sehr deutlich, was es eben doch für einen Unterschied macht, welche Regulatorik für meine jeweilige Immobilie greift. Ich finde den Unterschied gewaltig, ehrlicherweise. Wenn man sagt, also die Besserstellung bei Bestand ist 2% netto, also 5,1 zu 7, ich habe euch vergessen. Und im Neubau sogar dann netto 4% Unterschiede, sind 50% mehr Verdienst, die ich im Neubau habe, nur aufgrund der AFA, das ist schon krass.
Ja, also da kommt jetzt so eine Kritik, die ich dann auf LinkedIn und so immer mal wieder gehört habe, die gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie alles auch nicht realistisch, so viel Rendite tatsächlich zu erzielen. Aber mir ging es ja vor allen Dingen darum, diesen strukturellen Unterschiede zwischen ja. Selbstnutzung und Vermietung darzustellen. Wir stellen ja tatsächlich fest, es ist jetzt nicht so, dass den Projektentwicklern die Neubauimmobilien aus der Hand gerissen werden. Ja, es ist ja eigentlich sogar so, dass es noch mehr Vorteile gibt, weil es zum Beispiel ja noch Kredite gibt, KfW-Kredite besonders günstig etc. Aber trotzdem ist die Rendite jetzt nicht, also scheint die Rendite nicht so ausreichend zu sein, was eben auch damit zusammenhängt, dass die Baukosten ja zum Beispiel sehr hoch sind. Und auch im Bestand hast du natürlich die Regulierung. Du kannst die Mieten nicht unbedingt so steigern, wie es vielleicht erwartet ist, und musst dich eben mit vielen Dingen auseinandersetzen, die du auch als Risikopuffer vielleicht einbeziehen musst. Stichwort Milieuschutz und was es da alles gibt. Also das muss man natürlich mit einbeziehen. Aber rein steuerlich, ja, das ist tatsächlich das Besondere. Rein steuerlich stellst du dich als Selbstnutzer eben immer schlechter.
Dann lass uns mal reingucken in die regionale Unterschiedlichkeit. Vermutlich sind die Big Seven in den Unterschieden nicht so groß wie der ländliche Raum, das ist aber nur geraten und nicht gewusst. Wo sind die Vorteile für Vermieter besonders groß? Erzähl.
Also wir haben uns das mal genauer angeschaut, wie denn die Mietrenditen nach Regionstypen sind, und wir haben in den Top 7 Standorten typischerweise die geringsten Mietrenditen. Das ist auch zu erwarten, ja, weil eben die Erwartung an die Mietsteigerung entsprechend hoch sind, die Sicherheit für den Investor entsprechend relativ hoch sind. Also im Durchschnitt der Top 7 hatten wir jetzt eine Mietrendite von 3,37% Bestand. Wir haben nur Bestand uns angeschaut. Im Umland sind es 3,9%, bei den weiteren kreisfreien Großstädten 4% und bei den anderen Kreisen, also viele Landkreise, sind so 3,9%. So, und dann haben wir das verknüpft mit unseren Wertsteigerungserwartungen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, was wir prognostizieren aufgrund der demografischen Entwicklung für Wertsteigerungen. Da hatten wir bei den Top 7 so zwischen 1,5 und 2% real. Ja? Also das heißt, rund 4% Wertsteigerung nominal. So, und wenn du das dann eben kombinierst, dann stellst du fest, in den Top 7 Städten hast du dann unter den sonstigen Rahmenbedingungen eine Rendite von 6% für den Selbstnutzer, also der auch ein bisschen mehr aufgrund der Wertsteigerung, aber für den Vermieter sind es dann 8,9%. So, und das kannst du eben auch als Barwert diskontieren, ja, also den Vorteil kannst du auf die 15 Jahre diskontieren. Das sind 87.000 Euro Vorteil, den der Vermieter gegenüber dem Selbstnutzer hat. In den anderen Kreistypen ist es ein bisschen moderater. Das schwankt dann so zwischen 42.000 und 52.000. Renditen sind ein bisschen näher zusammen. Also im Umland zum Beispiel 3,8 versus 6,9%. Aber es bleibt natürlich einfach beim riesengroßen Unterschied. Dass es in den Top 7 besonders stark ist, liegt einfach daran, bei einer niedrigen Mietrendite hast du erstmal mehr steuerliche Nachteile, steuerliche Verluste, ja, aber gleichzeitig eben die höhere Wertsteigerung. Und aus dieser Kombination heraus hast du dann eben eine Situation, wo du ja letztlich davon profitierst. Wir haben tatsächlich auch 11 Kreise gefunden, wo aktuell die Selbstnutzung attraktiver ist als die Vermietung. Das liegt daran, dass es da so hohe Mietrenditen gibt. Das sind dann aber Kreise, die typischerweise sehr strukturschwach sind. Ich glaube, dass der Vogtlandkreis gehört zum Beispiel dazu. Ich glaube, Holzminden, meine ich, gehörte mit dazu. Also so ein paar eher wirklich
strukturschwache
Regionen mit sehr hohen Mietrenditen. Genau, aber das ist ja eigentlich das Krasse noch dazu, ne? Also das Steuersystem ist nicht nur generell da eher ungleich, sondern besonders da, wo du möglicherweise besonders hohe Wertsteigerungen realisieren kannst, ist der Vermieter nochmal deutlich besser gestellt, während da, wo die Investitionsattraktivität nicht so besonders hoch ist, ja, wo du vielleicht eher mit Verlusten rechnen musst, da ist das Selbstnutzen dann attraktiver.
Ja, genau. Das sind sozusagen prozyklische Instrumente, nicht wahr? Was sind die Konsequenzen der steuerlichen Ungleichbehandlung? Also was folgt daraus? Dann müssten wir ja jetzt eigentlich so weit gehen zu sagen, wir vermieten uns unsere Immobilien alle im Kreis, oder? Wir gehen jetzt einfach zum Nachbarn, sagen Ding Dong Moin, ich wollte nur mal einen Vorschlag machen, willst du nicht meine, ich deine, und dann vermieten wir uns das gegenseitig, wie wär's? Also das muss ja eigentlich dann, oder?
Ist vielleicht ein Geschäftsmodell, Hauke, das man aufbauen kann. Naja, aber grundsätzlich führt es einfach dazu, dass natürlich Vermieter grundsätzlich eine höhere Zahlungsfähigkeit haben, ne? Also wenn der Barwert 87.000 ist, theoretisch kann ich also locker 70.000 mehr für eine Immobilie bieten als der Selbstnutzer und stelle mich steuerlich immer noch besser. Ja, das ist ja nicht die Logik. So, und wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Selbstnutzer Probleme haben, weil sie eben zu wenig Eigenkapital haben. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Aber es kommt eben dieses zusätzliche Problem des steuerlichen Nachteils hinzu. Das heißt, als Selbstnutzer hast du eigentlich an den Top 7 Standorten und deren Umland und vielen weiteren attraktiven Investitionsstandorten wenig Chancen. Ja, und das erklärt auch, warum die Wohneigentumsquote trotz eigentlich der sehr guten Rahmenbedingungen in den 2010er Jahren eher gesunken ist. Es fehlt eben am Eigenkapital, aber es fehlt eben auch an der Zahlungsfähigkeit aufgrund der steuerlichen Benachteiligung.
Wenn man jetzt sozusagen in die Denkmuster unserer politischen Vortänzer eintaucht, könnte man also in der Folge auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt die Vermieter mal härter an die Kandare nehmen, noch ein bisschen, da geht noch was, immerhin verdienen sie ja mehr, als würden sie ihren Designeranzug selber tragen, wenn sie den verleihen, dann machen wir die Besteuerung höher, oder was ist die Logik?
Genau, das könntest du natürlich jetzt argumentieren, ja, und sagen, das können wir jetzt einfach heilen. Wir reduzieren die Abschreibung oder wir schaffen die steuerfreie Veräußerung ab oder ähnliches. Aber das Problem ist natürlich, wir sehen ja jetzt schon, dass es jetzt nicht Scharen an Investoren im Wohnimmobilienmarkt gibt. Ja, auch im Neubau nicht, sondern im Gegenteil, das ist ja eher rückläufig. Das heißt, wenn ich jetzt eine schärfere Besteuerung einführe für Vermieter, dann wird es letztlich nicht funktionieren. Dann werden sich wahrscheinlich mehr Vermieter zurückziehen, nicht mehr investieren, auch nicht in die Sanierung beispielsweise. Das funktioniert nicht. Und wenn man es mal spitz darstellt, muss man sagen, wahrscheinlich ist diese Stärke oder diese steuerliche Bevorzugung der Vermieter oder überhaupt die attraktive Regulierung oder die attraktive Besteuerung der Vermietung auch eine Notwendigkeit, die aus der Regulierung erwächst. Denn das ist schon auch interessant. Ich habe mir das mal angeschaut in manchen Statistiken. Du stellst schon fest, die Mietrenditen in London oder in Paris oder in vielen anderen Standorten sind höher als in Deutschland. Ja, also das heißt, dieser Vorteil, der landet auch irgendwo, zumindest zum guten Teil, beim Mieter. Ja, und tatsächlich gibt es auch schon von früher Argumentationen, die gesagt haben, naja, das, was eben steuerlich dem Vermieter zugutekommt, landet auch beim Mieter. Ja? Und das heißt, du kannst auch sagen, naja, diese Regulierung und das, was wir uns in der Bestandsregulierung erlauben und in der mit der Mietpreisbremse erlauben, das findet eben seinen Niederschlag hier in der besseren Besteuerung. Und wenn du da jetzt dran gehst, dann führt das einfach nur zu einem Exodus von Vermietern.
Naja, aber es gibt ja auch schwarze Schafe, nicht wahr? Denen muss das Handwerk gelegt werden. Und wenn es nur 1% vom Markt ist, dann bestraft man die 99%, die es nicht machen, halt eben mit. Ich meine, gerade vor dem Hintergrund, dass wir so viele private Vermieter haben, macht es auch Sinn, dass die Besserstellung der Vermieter am Ende auch ein Vorteil für die Mieter sind. Zumindest im privaten Umfeld macht es total Sinn. Haben wir ja gerade auch eine Folge zu gemacht, warum Vermieter öfter mal ihre Miete erhöhen sollten. Das tun sie ja in der Regel meistens nicht. Und insofern wäre das wahrscheinlich eine weitere Konsequenz, wenn die Notwendigkeit nicht da ist, weil es trotzdem noch okay ist, wird das wahrscheinlich so auch weitergetragen. Gut, aber dazu müsste man natürlich eine politische Sensibilität für die andere Seite haben, nämlich für diejenigen, die sich mit dem rumschlagen, was man da in Regulatorik so auf den Weg bringt. Das ist ja nur nicht so wahnsinnig weit verbreitet. Welche Schlussfolgerung sollte die Politik ziehen? Also was ist die eigentlich so? Stärkere Besteuerung ist offensichtlich jetzt nicht der richtige Weg. Auch wenn es natürlich populistisch einfach ist und wahrscheinlich auch jede Menge billigen Applaus gibt. Aber was wäre jetzt das Richtige zu tun?
Ja, für mich ist das eigentlich nochmal eine starke Argumentation für einen stärkeren Freibetrag, zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer. Ja, damit würdest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du hättest eine Reduktion dieses Eigenkapitalmangels und du stellst den Selbstnutzer gegenüber dem Vermieter etwas besser. Also wenn wir allein jetzt mal die 6,5% in Nordrhein-Westfalen nehmen, da würdest du eine ganze Menge sparen. Das würde noch nicht vollständig ausreichen, aber es wäre ein erster wichtiger Schritt. Ja, und das ist eben auch der wichtige Punkt hier. Das wäre also, wenn wir das mal übertragen, wäre ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer dann eben keine Förderung der Selbstnutzer, sondern eigentlich nur ein Nachteilsausgleich. Ja. Und ich finde, vor dem Hintergrund muss man das sehen. Auch die Argumentation für Nachrangdarlehen und vielleicht auch für zinsgünstige Nachrangdarlehen müsste man vor dem Hintergrund führen, dass es hier dann eigentlich nur darum geht, einen Nachteilsausgleich zu betreiben und eben zu verhindern, dass der Selbstnutzer schlechter dasteht als der Vermieter. Ja, und im Übrigen, wir haben das in dem Papier auch genauer analysiert, Deutschland ist da eigentlich das einzige Land, das so vorgeht, das den Selbstnutzer schlechter stellt als den Vermieter. Also das ist tatsächlich absurd, ja, ist auch wahrscheinlich nur in Deutschland möglich. Und vor dem Hintergrund sollte wirklich die Politik die richtigen Schlüsse ziehen und sagen, naja, es wird Zeit, gerade beim dem Ersterwerber, gerade bei der Grunderwerbsteuer, da eben auch unter die Arme zu greifen.
Und wenn wir nochmal einen Blick auf Investoren blicken und nicht diejenigen in den Fokus nehmen, die in der Regel mit selbstgenutzten Immobilien unterwegs sind, dann bedeutet das was genau?
Also es bedeutet erstmal, ihr habt alles richtig gemacht, Vermietung zu setzen, Kapitalanlage ist auf jeden Fall steuerlich richtig. Und spannend ist einfach mal, ich habe jetzt auch mal den Vergleich gemacht zum ETF, ja, weil das ist ja so oft die Diskussion, ne? Mensch, das macht so viel Arbeit mit der Immobilie und sollte ich dann nicht einfach in den ETF, und da kriegt man ja auch höhere Renditen. Aber wenn man das mal umrechnet, dann ist das schon enorm. Also ich habe vorhin gesagt, Vermietung im Bestand 7% Rendite, ja. So, und du kannst natürlich diese 60.000 und 84.000 Euro, die wir hier als Eigenkapital einbringen in die Finanzierung, könntest du auch direkt in ETF stecken. Beim ETF ist es aber so, nach den 15 Jahren, wenn du dann verkaufst, gibt es eben eine Abgeltungssteuer plus Solidarbeitrag. Ja? Also das heißt, du musst den Veräußerungsgewinn hier besteuern. So, und das heißt, um auf den gleichen Barwert nachher zu kommen, brauchst du eine jährliche Rendite für deinen ETF von 8,7%. Ja, und das ist schon ordentlich, da muss man auch schon ein bisschen mehr Risiko eingehen, um mit einem ETF das zu erreichen. So, und wenn du den Neubau nimmst, da waren es ja die 9,1%, wenn du das gleiche Renditeniveau mit dem ETF oder mit dem Aktienfonds erreichen willst, dann wären es schon 10,7%. Ja, 10,7% jährlich mit dem Aktiendepot in diesen Zeiten mit globalen Schwierigkeiten und, ist also schon sehr ambitioniert. Ja, also das heißt, Immobilien, auch wenn die Rendite eigentlich formal niedriger ist, ja, Benchmark ist ja die Selbstnutzung, die 5%, das ist auch gar nicht so unrealistisch, das passt mit vielen, was wir ja schon an anderen Stellen auch mal analysiert haben, mit unseren Total Returns beispielsweise. Aber die Gesamtrendite entsteht eben nach Steuern und die ist durchaus erkläglich. Und wenn man dann das eben realistisch vergleichen will mit dem ETF, müsste man noch ein deutlich höheres Risiko oder eine deutlich höhere Rendite erzielen. Also von daher, Vermietung ist einfach schon spannend und die Schlussfolgerung können Investoren auf jeden Fall ziehen.
Sehr gut. Dann danke ich dir für dieses Rechenmodell. Wir haben das Thema Zinsen dieses Mal nicht mitbetrachtet. Das machen wir bei Gelegenheit auch nochmal, aber das hätte jetzt hier den Rahmen gesprengt. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wie gesagt, du würdest uns eine riesige Zuhörerrendite bescheren, wenn du uns einfach mal abonnierst, bewertest, wo immer du uns auch gerade hörst, oder mal kurz zu YouTube reinschauen und sagen, hey, die Jungs finde ich gut, Daumen nach oben oder Abo oder was auch immer, kostet euch kaum was, uns bringt es aber eine ganze Menge. Insofern danke ich dir sehr herzlich auch schon dafür. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag ab 4.59 Uhr wieder für euch da. Wenn ihr eine Frage habt für die letzte Fragen-Episode, dann schreibt uns jetzt gerne noch. Es ist bald soweit. Ich danke dir, Michael, fürs Aufdröseln dieses etwas regulatorisch komplexen und etwas unübersichtlichen Themas. Und dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.